Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 29. Juli 2022. Ja, der Sommer geht zu Ende, Andreas. Bei uns ist kühler geworden.
Ja, aber von Ende eines Sommers kann überhaupt noch nicht die Rede sein. Wir haben heute eine leichte Wolkendecke über den ansonsten immer blauen Himmel. Wir haben dieses Jahr wirklich einen traumhaft schönen Sommer, bisher zumindest. Und das scheint auch so zu bleiben. Was die Wettervorhersagen betrifft, sieht es so aus. Aber heute haben wir mal ein bisschen eine leichte Wolkendecke. Die wird natürlich immer wieder aufreißen. Das ist normal, weil wir ja relativ dicht am Atlantik sind. Der See changiert dementsprechend heute etwas gräulich, weil dort natürlich der graue Himmel sich widerspiegelt, der allerdings auch weiß ist. Aber zwischendurch die Sonne durch. Es werden heute Mitte 20 Grad. Und ich hoffe, dass es heute Abend ein ganz kleines bisschen regnet. Eventuell sogar morgen. Die Pflanzen brauchen es.
Ansonsten weißt du ja, wer sie gießt.
Ja, ich weiß.
So, ihr Lieben, wir fangen wieder an mit unserem Kongress und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Es wird ein spannendes Wochenende, nicht dieses, aber bereits nächstes. Da ist es nämlich soweit, vom 5. bis zum 7. August und jetzt gibt es schon ein paar Anfragen. Habt ihr denn schon eine Abfolge, eine Reihenfolge? Ja, die ist für alle ersichtlich, die sich angemeldet haben. Einfach einloggen und schauen, wie die Reihenfolge aussieht. Dann gibt es Fragen wie, naja, wenn doch am Tag mehrere Vorträge sind, das ist ja ein Livestream, dann wie wird das werden, wenn ich das nicht alles mitbekomme? Also nochmal sei es gesagt, jeder, der sich anmeldet, kann ein ganzes Jahr lang, Tag und Nacht, zu jeder Zeit auf die Vor- und Beiträge, auf die Interviews zugreifen. Und ich glaube auch, das ist ganz sinnvoll und praktisch, weil, Andreas, wir sind ja mitten in den Themen und es ist so viel geballtes Wissen, das kann man unmöglich in einem Durchgang aufnehmen.
Das kann man wirklich unmöglich. Ich sehe unser wirklich wunderbares Team, welches wirklich bis abends zur Erschöpfung sitzt und macht und tut und vorbereitet und plant und auflädt und was nicht alles. Es ist unglaublich und ich freue mich sehr darüber. Und wenn ich sehe, was dort an geballte Informationskompetenz auch dort uns erwartet. Das ist unmöglich, einfach einmal zu sehen und dann zu erfassen. Und deshalb auch nochmal, wie gesagt, ein Jahr lang, ich kriege immer wieder die Anfragen, deshalb wiederhole ich das noch einmal. Nach diesem wirklichen Kongress, der live gestreamt wird, ist es so, dass dann man immer wieder darauf zugreifen kann und kann sich das so oft ansehen, wie man möchte und kann von mir aus auch mitschreiben. Also das kann jeder dann so tun. Also wir freuen uns auf jeden Fall wahnsinnig darauf, weil wir wissen, das wird ein ganz großes Highlight in diesem Jahr. Vor allem auch für uns.
Ja. Und zwar nicht nur, was Infos angeht, sondern auch, was das Schuften angeht. Jetzt haben wir aber auch genügend gejammert und wir wissen auf jeden Fall einiges mehr jetzt als vor diesem Kongress. Und wir wissen, dass auch das nächste Mal noch ein bisschen langfristiger zu planen, weil das braucht doch seine Zeit. Wer ist noch dabei? Wen haben wir euch noch nicht vorgestellt? Also, ich möchte euch heute ankündigen, Christine Fuchs. Nun sagt man zu Recht, wer ist Christine Fuchs, weil der Name ist nicht sehr bekannt. Sie ist eine erfolgreiche Vorbildunternehmerin. Sie hat ein Unternehmen gegründet, nämlich eine Räuchermanufaktur. Und sie hat sogar einen großen Preis bekommen als Unternehmerin vom Bundeswirtschaftsministerium. Da war aber noch nicht der Roberta Lahabeck, sondern ein anderer Minister verantwortlich. Nein, sie ist tough, aber sie ist eben auch spirituell. Und das ist das, was diese Verbindung, diese Mischung ausmacht. Und es ist vor allem das Thema. Also sie läuft bei mir und bestimmt bei vielen von euch offene Türen ein, wenn es um die Räucherkunst geht, wenn es um die verschiedenen Jahresfeste, die Wintersonnenwende, die Sommersonnenwende, das Schnitterinnenfest geht. Das Schnitterinnenfest findet bald statt, das ist der 2. August. Und dieses Schnitterinnenfest, das hat sie mir im Vorgespräch erklärt, das ist eigentlich das frühere Erntedankfest. Und warum heißt das Schnitterinnenfest? Ich verrate es euch, weil nämlich die Frauen früher entschieden haben, wann geerntet wird. Die standen sozusagen mit den Wesenhaften in Absprache und die haben eben dann auch erlaubt oder noch nicht erlaubt oder eben bekannt gegeben, wann das Korn geschnitten wird. Und das ist eben der Begriff Schnitterinnenfest.
Siehst du, das hatte ich noch gar nicht so richtig mitbekommen, denn ich hatte ja einige Vorgespräche. Es sind ja unglaublich viele Gespräche im Vorfeld dann zwischen den Referenten und uns mitbekommen. Und ich war wirklich überrascht darüber. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das Thema am Anfang gar nicht so ernst genommen. Und da bitte ich auch um Verzeihung, weil es ist durchaus eine wirklich nicht nur ernste, sondern auch ernstzunehmende und hochspirituell angebundene Wissenschaft, die dahinter steht. Es schafft auch Wissen in dem Sinne. Und diese Frau Fuchs ist eine sehr aufgeräumte, klar strukturierte Unternehmerin, die mich auch wirklich angesprochen hat durch ihre klaren Struktur. Also nicht eine Frau, wie ich sie mir vorgestellt hatte, die dann in irgendeinem Nebel sitzt vielleicht und da in einer Form ein Bild abgibt, mit dem ich nichts anfangen kann.
Schön vorsichtig.
Ja, ich bin schon ganz vorsichtig. Ich sehe gerade die Blicke. Ich sehe gerade die Blicke von Eva, um Himmels Willen. Nichts jetzt hier irgendwann Despektierliches. Nein, eben im Gegenteil. Klar aufgeräumt, klare Strukturen und ehrlich gesagt werde ich mich damit auch ein bisschen beschäftigen, weil es ist ja auch schön. Also es gibt ja nun Weihrauch zum Beispiel, mag ich gern riechen. Und ich habe ja auch öfters mal so, dass die Situation ist, dass ich so quasi Art Besuche bekomme nachts, von wem auch immer. Und dann läuft Eva dann wirklich dann auch durch unser Haus hier und räuchert die Bude einmal richtig durch. Dann werden die Fenster zugemacht und man hat wirklich das Gefühl, dass diese dicke Luft, diese Energie aufgesogen wird. Und wenn das dann so eine Zeit lang gestanden hat in dem Raum, macht man die Fenster auf und dann kann der ganze Dreck abtransportiert werden nach draußen ins Nirvana.
So ist es, wenn Männer das Räuchern erklären. Aber ich finde, man konnte das doch einigermaßen verstehen.
Ja, ihr habt das so spirituell natürlich diskutiert und ich habe gedacht, das hat mich so ein bisschen an Katzenstreu erinnert. Und das meine ich jetzt wirklich nicht despektierlich, aber da wird das Katzenstreu in irgendeine Schüssel reingemacht und die Katzen gehen dann da drauf und der ganze Dreck wird aufgesogen und dann schüttet man das einfach raus und dann ist alles wieder sauber und riecht trotzdem noch gut. Das finde ich schon toll.
Sehr praktische Ansichten, wie du das hier so sagst. Du hast gerade über den Weihrauch gesprochen und der Weihrauch spielt auch in unserem Leben tatsächlich eine große Rolle. Nicht, weil wir Kirchenanhänger sind, das ist das Gegenteil der Fall, aber also wir sind gottgläubig, gottesfürchtig, aber nicht kirchengläubig, das wollte ich damit sagen. Aber der Weihrauch, und das hat jetzt Christine Fuchs auch bestätigt, der stand bei alten Kulturen für Wohlstand und Glück und er soll, und deswegen wird er wahrscheinlich auch in Kirchen benutzt, eine stark transformierende Kraft besitzen, auch eine antivirale und eine reinigende Kraft. Und sie sagt, die Natur stellt uns alles für einen Transformationsprozess zur Verfügung. Wir müssen es nur annehmen. Und was mich besonders auch interessiert hat, war, wie sie erläutert hat, als ich so gesagt habe, ja, wofür ist das denn jetzt gut? Warum sollen wir räuchern? Also wir tun es ja hier sowieso, wir haben unsere Gründe auch, aber sie ist natürlich die Expertin. Und sie sagt, wirklich, wenn etwas bei uns stockt, eine Entscheidung, ein alter Zopf, der abgeschnitten werden muss, dann kann uns das Räuchern in die Tat bringen, weil es unsere Sinne einfach verändert, erweitert. Es ist ein natürlicher Transformationsprozess. Und sie sagt, dabei sind die Räucherwesen, also sie spricht auch von den Räucherwesen, wie unsere Begleiter und Helfer. Und wer also für einen bestimmten Zweck räuchert, also sie hat, das ist, finde ich, das Lustigste, sie hat ihren Mann gefunden durchs Räuchern. Hat den also auch mit einem Vorgang sozusagen sich gewünscht und er stand schon relativ kurze Zeit danach auf der Matte. Ja, schön. Und sie sagt, da, wo es bei uns bislang stockte, da kann uns das Räuchern in die Tat bringen. Und was wichtig ist, wir müssen dabei ein klares Ziel formulieren.
Ah, okay, alles klar. Also ich stand ja auch ohne Räuchern bei dir auf der Matte, aber so soll es auch sein. Aber es wäre wahrscheinlich noch schneller gegangen, wenn wir noch geräuchert hätten. Und vielleicht hätten wir uns im Nebel auch gemeinsam noch viel wohltuender wahrgenommen. Das weiß man nie so genau. Auf jeden Fall ist es wirklich ein unglaublich spannendes Thema. Und ich habe mittlerweile da so eine gewisse Empfindung für entwickelt. Da geht es ja gar nicht um irgendeine sachliche zusammenhängende Logik, sondern wirklich um eine Empfindung, die mich berührt. Und dieser Weihrauch hat am Anfang für mich eigentlich nur so ein bisschen komisch gerochen und mich erinnerte, als ich war mal in der katholischen Kirche, Messdiener, also ich bin richtig karrierestark gewesen, aufgestellt gewesen dort in der katholischen Kirche. Da mochte ich das nicht so riechen. Aber es lag vielleicht auch in der Verbindung mit der Institution, in der ich da war. Und das ist heute eine ganz andere Situation. Weihrauch in einem wohligen Klima beispielsweise ist etwas ganz Großartiges und wir haben es ja auch öfters hier.
So, und jetzt ist aber das nicht der einzige Hinweis, den ich euch in Sachen Kongress geben möchte, sondern ich habe mich noch mal beschäftigt auch mit den Aussagen von Dr. Dietrich Klinghardt. Und er hat auch im Vorgespräch gesagt, was ihm besonders wichtig ist, sind einige Informationen. Er wird auch im Interview darüber sprechen. Und er sagt also, er möchte gerne, dass die Zuschauer einiges erfahren, was jetzt in diesen Zeiten, vor allem auch in Sachen bevorstehendem Herbst, aus seiner Sicht wichtig ist. Und ein paar Dinge werde ich euch hier transportieren, damit ihr auch, also auch diejenigen, die sich jetzt nicht angemeldet haben, aber dass ihr es wisst, denn es deckt sich natürlich auch mit dem, worüber wir hier öfter sprechen. Er sagt, der Löwenzahn hat eine der wichtigsten Funktionen. Und ich möchte jetzt nochmal klarstellen, es gibt zwei unterschiedliche Elixiere, die wir ansetzen. Einmal Löwenzahnblätter, einmal Löwenzahnwurzel. Die Wurzel setzen wir an, wenn wir eine komplette Leberreinigung vornehmen wollen. Die Blätter, die Löwenzahnblätter, sind für die Ausleitung und Entgiftung wichtig oder umgekehrt. Aber zum Ausleiten brauchen wir dann noch ein Hilfsmittel. Er sagt also, Dr. Klinghardt, auch für diejenigen, die sich die Spritze haben geben lassen, ist es wichtig, Löwenzahn zu nehmen. Nämlich das Spike-Protein oder die RNA-Abschnitte von dem Virus oder von der Impfung, also beides, den Eintritt in die Zelle zu verhindern. Und das tut der Löwenzahn. Und dann, um den Rezeptor selber zuzumachen, sagt er, müssen wir auch das Testosteron, liebe Männer, festhalten, welches zirkuliert und die anderen Androgene reduzieren für eine Weile. Und wie macht man das? Das tut man wiederum mit der Brennnesselwurzel. Also das heißt, die Löwenzahnwurzel und die Brennnesselwurzel sind jetzt ganz wichtige Hilfsmittel, damit wir Giftstoffe, die entweder durchs Virus oder die Impfung in unseren Körper gelangt sind, aber auch andere Giftstoffe herausbekommen. Wir haben ja auch Aluminium, Barium, Amalgam, Quecksilber, also und so weiter. Und Klinghardt weist eben auf den Löwenzahn hin, der auch den Gallenfluss fördert. Über die Galle scheiden wir alle fettlöslichen Gifte aus, eben auch Quecksilber. Und auf diesem langen Weg durch den 4 Meter langen Darm nach unten zu, werden die vielen Gifte dann möglicherweise wieder aufgenommen, auch über die Lymph- und Blutbahn. Und um das zu verhindern, sagt Klinghardt, geben Sie den Leuten sogenannte Bindemittel. Also er betont, dass sein Lieblingsbindemittel die Alge Chlorella ist. Es gibt auch Zeolit, das er erwähnt, in den Heilerden, die auch diese Aufgaben erfüllen können. Und er sagt, am besten ist eine Kombination, Andreas. Es ist also das, was du jeden Tag morgens, Mittag, abends vorgesetzt bekommst.
Oh ja, und zwar ausschließlich. Nein, es gibt nebenbei auch noch was anderes zu beißen, aber auch diese Dinge muss ich zu mir nehmen, darf ich zu mir nehmen. Und die Kräuterküche haben wir ja schon oft beschrieben, die du hier unten angelegt hast. Man findet teilweise noch einen Sitz, wo man dann noch in Ruhe sitzen kann. Ansonsten steht alles voll mit Gläsern und irgendwelchen Töpfchen und irgendwelchen Rühreinheiten. Und es läuft natürlich auch permanent die Trocknungsmaschine. Nein, wie heißt das Ding?
Nicht der Dörrautomat.
Der Dörrautomat. Automat, genau so ist es. Nein, es ist wirklich unglaublich interessant, was uns der Herr Klinghardt da so schon mitgegeben hat, so zwischendurch auch an Informationen. Und das ist auch nochmal ganz wichtig. Ich glaube, Klinghardt ist natürlich ein nochmal wirkliches Highlight auch, denn er ist ja jemand, der sich von der politischen Korrektheit keinen Millimeter einschränken lässt, absolut Klartext spricht und er ist auch ganz klar, das spürt man, mit einem sehr hohen Sachverstand ausgestattet. Denn wenn irgendeine Frage kommt in Sachen Kräutern, ihr habt darüber gesprochen zum Beispiel auch zwischendurch, wie sieht das denn aus mit den und den Kräutern? Und er konnte sofort aus der Pistole sagen, wie man das macht, wie man das anrichtet, wie man das nimmt und welche Wirkung das direkt hat. Es ist schon viel, viel Neues. Für mich war ein Großteil wirklich komplett neu.
Ja. Und so ist das Leben, wenn man mit offenem Geist da durchgeht, dann kann man jeden Tag ein Stückchen mehr dazu lernen. Und zwar bis ins hohe Alter, bis zum letzten Tag. Ist das nicht schön, Andreas? Und so können wir auch das nächste Thema betrachten. Das sind neue Ideen. Ich lach mal einfach, weil es ist schon wieder eine Art Geigenhumor. Denn dein Lieblingsmilliardär Klaus Schwab, der hat ja schon viele Pläne geäußert, was er vorhat mit der Menschheit. Und die wenigen Leutchen, die da so um ihn herum sind, die sind natürlich milliardenschwer, ist schon klar. Aber die haben mächtige Pläne und das, was sie sich so vorstellen, das ist in der Tat vergleichbar mit dem, was, nein, es ist nicht vergleichbar mit dem, was der liebe Gott gemacht hat, sondern es soll vergleichbar mit dem sein. Und das Schöne ist, sie werden mit Sicherheit gestoppt werden in ihren Plänen. Also, über was reden wir hier? Das WEF, das World Economic Forum, möchte jetzt die Erde verdunkeln. Aber nicht mit diesen kleinen Maßnahmen, wie Bill Gates es macht, nämlich indem man Aluminiumteilchen in die Luft sprüht, die man dann auch als Chemtrails kennengelernt hat und die wir dann mühselig wieder ausleiten mit Chlorella und Löwenzahn, sondern diesmal sieht das noch ganz anders aus, denn man möchte ein Riesenreflektorschild mit sogenannten Space Bubbles über der Erde verbreiten. Und das planen Wissenschaftler des MIT, also das ist das Sensible City Lab des Massachusetts Institute of Technology. Und die arbeiten eng mit dem WEF zusammen. Und da heißt es, mit Hilfe dieser Space Bubbles will man den Klimawandel rückgängig machen, indem die Hitze der Sonne weg von der Erde reflektiert wird. Und die Wissenschaftler meinen, dass die Erderwärmung vollständig umgekehrt werden könnte, wenn nur 1,8% der Sonnenstrahlen gestoppt würden. Ich erkläre euch das gleich weiter, was die wollen. Andreas, ich frage mich hier verzweifelt, 1,8% der Sonnenstrahlen, was wollen wir dann noch mit der Solarenergie?
Ja gut, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei dieser anthropozentrischen Hybris, diese totale Überheblichkeit einer Gruppe, die sich abgeschottet hat von den Gesetzen der Natur und meint, die Erde designen zu können in einem absoluten Größenwahn. Das nimmt immer mehr Dimensionen an und ich bin jeden Tag aufs Neue wieder manchmal erschrocken, manchmal amüsiert, oft aber auch entsetzt. Vielleicht sollte man mal einen Physiker zu Rate ziehen, der sich mit dem thermischen Hauptsatz auseinandersetzen kann. Wenn man zum Beispiel weiß, dass der Nordpol und auch der Südpol, die großen weißen Kappen, viele haben das schon vergessen, zum Beispiel einen Reflektor Status haben. Das heißt, sie reflektieren das Sonnenlicht von sich aus. Und wenn es jetzt tatsächlich zu einem Klimawandel kommen sollte, man erklärt uns, dass es einen Klimawandel gibt. Das ist übrigens auch ganz normal, aber man meint damit eine Klimaerwärmung. Würde sich die Erde im Durchschnitt erwärmen, dann würde mehr warmes Wasser, also Wasser in der Luft aufsteigen. Übrigens, Wasser steigt bei Wärme auf. Ganz wichtig, haben viele vergessen, Physik 6. Klasse. Und wenn Wasser aufsteigt bei Wärme, bilden sich oben Wolken. Und was passiert mit diesen Wolken? Die regnen irgendwann als Regen wieder runter. Und in kalten Gebieten übrigens als Schnee. Und wenn dieser Schnee wieder runterkommt, nämlich in den kalten Gebieten, wie zum Beispiel am Nordpol, der ja momentan kleiner wird, während die Antarktis tendenziell übrigens größer wird, das wird meistens gerne weggelassen, aber jetzt reden wir nur vom Nordpol, dann wird automatisch der Nordpol wieder größer und damit auch der Reflektor der Sonnenstrahlen größer. Und zwar so groß, bis irgendwann so viel zurückgestrahlt wird an Wärme, dass es auf der Erde wieder automatisch kühler wird. Und wenn es wieder kühler wird, passiert Folgendes. dann wird weniger Wasser in der Luft aufsteigen und es wird ein wenig der Schnee zurückgehen. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Und wenn dieser Schnee zurückgeht, dann werden die Polkappen langsam wieder kleiner, weil Eis schmilzt nicht nur bei Wärme, sondern auch bei Druck und auch bei Eigendruck. Diese physikalischen Zusammenhänge, wie gesagt, 6. Klasse Physik, könnte man ranziehen. Es bietet sich da an, wenn man irgendwo ein altes DDR-Schulbuch noch hat, aus Greifswald zum Beispiel. Die haben hervorragende Zusammenhänge dargestellt. Das hat nämlich etwas mit angewandter Naturwissenschaft zu tun und nicht mit irgendwelchen Designern, die die Welt komplett von den Gesetzen der Natur abgekoppelt haben und da irgendeinen Irrsinn planen. Entschuldigung, dass ich so lange ausgeholt habe.
Nein, das ist ja interessant, diese Zusammenhänge einfach auch mal zwischendurch zu hören, weil im Mainstream hört man solche logischen Erläuterungen jetzt gerade nicht mehr so oft. Andreas, was man hier also weiter behauptet beim WEF, dass es mehrere Jahre dauern würde, bis diese Weltraumblasen zum Einsatz kommen können, was es aber nicht weniger dringlich macht, den Kohlenstoff auf der Erde zu reduzieren. Das ist ja das Ziel des Ganzen. Also, wie soll das Ganze aussehen? Roboter würden die Blasen im Weltall herstellen. Sie würden ein Floß etwa von der Größe Brasiliens bilden und sie würden an einem sogenannten Lagrange-Punkt positioniert werden. Das heißt, das ist ein Punkt im Weltraum, an dem sich die Schwerkraft von Sonne und Erde ausgleicht. Und das würde das Floß, wie es heißt, stabil in seiner Position halten. Und diese Art groß angelegter physischer Lösung für den Klimawandel bezeichnet man hier als Geoengineering. Und einige derartige Ideen, ich habe es vorhin schon gesagt, wurden in der Vergangenheit vorgeschlagen, Sprühen von sogenannten Aerosolen in die obere Atmosphäre bis hin zum Aufwirbeln winziger Bläschen an der Meeresoberfläche. Alles mit dem Ziel, die Sonneneinstrahlung ins All zurückzureflektieren. Die Wissenschaftler dieses Instituts in Massachusetts sagen jedoch, dass erdenbasierte Geoengineering-Lösungen zu riskant sein könnten, denn sie könnten unbeabsichtigte Konsequenzen für die Biosphäre haben. Und dagegen sei diese weltallbasierte Lösung ganz gewiss noch sicherer.
Also ich kann dazu nur noch wenig sagen, außer dass hier eine Überheblichkeit jenseits von jeglicher Demut gegenüber den Schöpfungsgesetzen hier existiert. Das ist einfach so ein Irrsinn, den wir haben. Und der reiht sich in die Reihe ein des gesamten Schrotts, welchen wir zum Beispiel im Kosmos mittlerweile um die Erde herumkreisen lassen, die ehemaligen Satelliten. Als wir hier neulich hier gesessen haben draußen und haben den Sternenhimmel beobachtet, da haben wir tatsächlich eine Kette von Musk-Satelliten dort rüberfliegen lassen, wie in einer Schnur gezogen.
Gesehen
haben wir das ja gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es das erste Mal gesehen und ich war erschrocken darüber, weil das sah bedrohlich aus, das Ganze. Und es wurde einem so richtig klar, wie dunkel die Energie zurzeit ist, die hier die Erde prägt. Und dieser ganze Irrsinn bis hin zu einem fliegenden Floß im All, welches die Sonnenstrahlen abschaut. Was soll ich denn dazu noch sagen? Ich meine, da haben wir natürlich jetzt wirklich den Stand erreicht. Solche Leute, die waren früher in Zimmern, wo innen keine Türklinke drin war. Und ich frage mich wirklich, wo das noch hinführen soll.
Ja, wir sind noch gar nicht fertig mit dem WEF. Aber ich möchte ganz kurz sagen, ich habe in dieser Nacht, als wir das angesehen haben am Himmel, habe ich ein Foto gemacht und ich habe es mir jetzt gerade aufgeschrieben, dass wir das nachher einstellen, dieses Foto. Einfach wie im Podcast heute besprochen. Dann seht ihr das mal. Ihr müsst euch das jetzt dann nur so vorstellen, dass diese Kette von, das ist wie so eine Lichtraupe, über den Himmel geglitten ist, durch den Himmel hindurch, von links nach rechts über das ganze nächtliche Firmament. Das ist wirklich, man sagt hier, weird.
Es klingt für mich wirklich perfide und auch wirklich schöpfungsverachtend, was hier läuft. Das ist für mich das Allerschlimmste, wenn hier ein Sternenhimmel dermaßen auch vergewaltigt wird. Das ist ja eine Vergewaltigung der Natur und es nimmt immer mehr Formen an. Und das Allerschlimmste ist, es läuft unter dem Label, die Natur zu schützen und sich für die Natur und die Menschen und die Dinge einzusetzen. Das heißt, Lebensmittel werden jetzt ersetzt durch künstliche Nahrung in Fabriken aus irgendwelchen Zellulosestoffen. Das heißt, wir stopfen irgendein Plastik in uns rein, was von Vitaminen weit weg ist. Und Vitamine werden sowieso nur noch in Reaktoren hergestellt und wachsen nicht mehr in Form von zum Beispiel Zitrusfrüchten an Pflanzen. Das ist die Welt, in der wir heute leben. Und das werden wir uns jetzt noch ein bisschen ansehen. Aber ich sehe das jüngste Gericht hier in größten Schritten auf uns zukommen. Und wenn ich so einen Irrsinn hier sehe, dann freue ich mich so darauf, dass endlich dieser Weltenwandel kurz vor uns steht.
Ja, ich denke gar nicht, dass es auf uns zukommt, sondern wir stecken mittendrin. Ja. Dieser Vorgang läuft ja längst. Und das Gute ist, wir können so viele Dinge in der Bibel darüber lesen. Wenn der Mensch der Gesetzlosigkeit erkennbar wird, dann weiß man ungefähr Bescheid. Wir sind im Finale. Und anders kann man es gar nicht sagen. Zum Glück ist es noch nicht so weit, dass wir jetzt diesen Zellulose-Salat zu uns nehmen müssen. Wir haben immer noch die freie Wahl, vor allem uns auch um unseren eigenen Anbau zu kümmern, auch darin zu lernen. Auch das ist so wichtig. Ich habe zum Beispiel hier an einer Stelle bei den Tomaten Braunfäule. Jetzt schon zum zweiten Mal, also im zweiten Jahr. Und letztes Jahr war ich völlig hilflos. Man muss das alles auch erst erlernen. In diesem Jahr habe ich für alle, die das auch betrifft, ein absoluter Geheimtipp: Ackerschachtelhalmsud gekocht. Und dieser Ackerschachtelhalmsud, ich habe Ackerschachtelhalm gesammelt, der wächst hier bei uns, ist übrigens auch ein ganz grandioses Ausleitungskraut, Entgiftungskraut, auch nach Dr. Klinghardt, hat er mir auch gesagt. Und ich habe einen Sud gekocht, mit Wasser habe ich den Ackerschachtel aufgekocht und vor allem Zwiebeln und Knoblauch klein gewürfelt dazugegeben, kurz aufgekocht, Viertelstündchen leise köcheln lassen, abgesiebt. Und damit die Pflanzen eingesprüht und die Erde, weil das wird wirklich kontaminiert von dieser Braunfäule. Und es geht zurück, wie durch ein Wunder. Normalerweise ist das eigentlich schon ein Urteil für Tomaten, aber sie kommen wieder.
Ja, und ich laufe dann in die Küche und dann sehe ich auf diesem Vorsprung, wo eigentlich immer kleine Gläser stehen mit irgendwelchen Kräutern, plötzlich große Wodkaflaschen. Und zwar dieselben Wodkaflaschen, die ich regelmäßig kaufen muss. Nicht, weil ich so viel saufe, sondern weil ständig irgendwelche Elixiere angesetzt werden müssen. Und jetzt ist da eine gelbe Flüssigkeit drin und ich war mir erst nicht sicher, was das ist, aber es waren dann eben halt doch zum Glück nur diese Schachtelhalm-Sud-Geschichten, die sich dort angesammelt hatten, die du dort aufgebaut hattest. Es ist schon wirklich unglaublich. Und dann stehe ich da vor diesen Riesendingern und dann sagst du mir, damit werden die Pflanzen eingesprüht. Und dann habe ich gesagt, das reicht ja eigentlich gar nicht. Und dann sagst du, nein, nein, die müssen ja auch noch angemischt werden, 1:4 und so weiter. Also 1:5 sogar. Ja, wunderbar. Also ich stehe hier manchmal nur noch fassungslos und suche zwischen den ganzen Pullen irgendwo noch meine Scheibe Brot für mich und dann ist alles gut. Es ist wirklich herrlich.
Ja gut, es ist jetzt Erntezeit, bald Schnitterinnenfest, das wissen wir. Und dann müssen die Dinge auch geerntet werden und müssen natürlich sofort verarbeitet werden. Auch das ist klar, aber das ist die Natur. Diese wunderbaren Hilfsmittel finden wir alle. Und übrigens weist Klinghardt auch darauf hin und sagt, es wächst alles vor eurer Haustür, schaut es euch genau an, lernt die Kräuter kennen, wenn ihr sie noch nicht kennt, fahndet, was ist das? Es gibt ja auch eine Pflanzen-App, wo man die Pflanzen erkennen kann. Macht es bitte jetzt. Irgendwann, wenn die Welt zerlegt wurde, wenn es wirklich unruhig ist, wenn wir zu sowas gar keine Gelegenheit mehr haben, weil wir vielleicht nicht mehr im Internet nachgucken können, dann sollten wir es uns draufgeladen haben. Und ich habe mir so eine richtige Dokumentenmappe angelegt. Ich druck die Dinge dann auch gleich aus, was ich so finde und ausprobiert habe. Ich habe dieses wunderbare Buch, Die Kräuter in meinem Garten. Das werde ich euch heute nochmal einstellen. Das ist eine dicke Bibel, Fiebelbibel, voll mit 500 Kräutern, die erklärt werden. Und es ist einfach nur schön. So, jetzt reicht's aber auch mit den Kräutern. Du bist es gewohnt. Andreas klappt die Ohren einfach für den Moment ein.
Naja, also im Prinzip habe ich das ja jetzt irgendwann auch gelernt. Also mein Eintritt war ja in diese Kräuterwelt der Wegerich, als ich nämlich dann, wenn man mal Insektenstiche hat oder so etwas, sich das dann mal auf die Haut raufsprüht. Das ist dieses Elixier, was du da angesetzt hast. Und das wirkt besser als jedes kommerzielle Zeug aus der Apotheke. Das hat mich wirklich überrascht und seitdem bin ich ja ganz offen schon.
Ja, und bist du wirklich und du nimmst auch alles, was man dir vorsetzt und das ist alles gut so. Genau. So, warum sprechen wir so eingehend nochmal darüber? Weil wir natürlich auch in diesem Wahnsinn, den das WEF plant, einen Gegenpol setzen wollen, setzen müssen und immer wieder setzen werden. Nicht nur durch das gesprochene Wort, sondern eben auch durch die aktive Tat. Und wenn man so einen Ackerschachtelhalm auf Sud aufkocht, dann denkt man dabei dankbar an all das, was uns geschenkt wird. Und dann bleibt tatsächlich nur noch ein verächtlicher Blick auf diese Pläne hier, was die so vorhaben. Weil es geht so an den Naturgesetzen vorbei, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Und damit sind wir jetzt beim nächsten Thema. Von was träumt das WEF noch? Wir haben heute auch einen Film dazu eingestellt, den wir produzieren lassen haben von unserer US-Redaktion. Das WEF fordert jetzt, dass ihr nicht mehr Auto fahrt, dass wir alle kein Auto mehr besitzen sollen. Es ist sozusagen damit auch das Ende des privaten Eigentums. Und das ist ja auch das, was das WEF propagiert. Also ihr werdet am Ende der Zeit nichts mehr besitzen und ihr werdet glücklich sein. Warum soll man nicht mehr Auto fahren? Ja, also CO2 ist natürlich ein wichtiges Thema. Dann sei dies eine Verschwendung von Edelmetallen, welche für den Übergang zu sauberen Energien benötigt wurden. Es gibt eine WEF-Autorin, Winnie Yee heißt die. Und sie führt als Beispiel an, dass zum Beispiel in Großbritannien herausgefunden wurde, dass lediglich 4% der Zeit mit einem Auto gefahren würde und dass es ansonsten rumstehen würde, aber dass Carsharing geholfen habe, die Autos effizienter zu nutzen. Und das sei ein breiter Übergang, den man jetzt nehmen müsse von der Eigentümerschaft zur Nutzerschaft.
Also grundsätzlich habe ich mit diesen Themen also gar nichts dagegen auszusetzen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Es stimmt, dass ein Auto, welches in der Lage ist, 5 Personen rund um die Uhr zu befördern und dann mehr oder weniger 11 Stunden am Tag rumsteht und einfach nur Ressourcen vergeudet, es ist nachvollziehbar, dass man darüber spricht. Das Problem ist einfach die Unehrlichkeit und Unaufrichtigkeit der Architekten dieser neuen Weltordnung, die selbst in ihren Learjet, selbst wenn ein Herr Finanzminister Lindner heiratet dort in Sylt und die ganzen Privatjets und Privatmaschinen, ich denke gerade an ein Bild von Friedrich Merz, der mit seiner doppelmotorigen Maschine dort gelandet ist, da in seiner fröhlichen Art, um dann eben halt eine Hochzeit beizuwohnen. Und das sind die Menschen, die gleichzeitig als aus meiner Sicht Apparatschicks auch mit tätig sind für diese Lobbyorganisation, die sich im Club der Milliardäre wiederfinden, die den Menschen dann erklären, dass sie über ihre Verhältnisse leben. Was man verstanden hat, nicht richtig ist, die Menschen, die meisten, können gar nicht über ihre Verhältnisse leben, weil ihre Verhältnisse das gar nicht hergeben. Und darüber zu leben, die meisten haben nämlich viel zu wenig für ihre Verhältnisse. Es gibt Leute, die zum Beispiel auch nicht über ihre Verhältnisse leben können. Das ist zum Beispiel ein reicher Manager eines Konzerns. Weil wenn einer Millionen zum Beispiel verdient, dann wird es gar nicht mehr möglich sein, das Geld auszugeben. Das heißt also, wir haben hier eine Situation, in der man mehr oder weniger den Armen wirklich das Wasser und das Brot predigt und selbst den Wein säuft und dabei eben halt den Kaviar noch in großen Schüsseln daneben stehen hat. Das ist das Perfide. Man versucht den Menschen nämlich klarzumachen, wenn ihr jetzt auf Elektroautos umsteigt, dann könnt ihr in Zukunft weiter euren Individualverkehr steuern. Ihr dürft weiter individuell hinfahren, wo ihr wollt. In Wirklichkeit sind auch die Elektroautos schon längst weggeplant worden. Und es gäbe natürlich auch Alternativen, aber die lässt man nicht zu. Es ist einfach voller Unehrlichkeit und auch Unseriösität, wie es gemacht wird. Aber solche Aussagen grundsätzlich finde ich grundsätzlich nicht schlecht.
Gut, also was dabei einfach ganz klar wird, aber hier natürlich in keinster Weise thematisiert, ist, dass man den Menschen in seiner Freiheit begrenzen möchte. Das ist der Hauptpunkt. Ihr sollt nicht mehr reisen. Wir alle sollen nicht mehr reisen. Wir sollen weder mit dem Flugzeug weg. Deswegen kriegst du heute auch einen Kollaps, wenn du am Counter stehst und eigentlich in deinen Flieger rein möchtest. Es wird dir klar gemacht, es ist nicht dein Flieger, weil du da gar nicht reinkommst, weil nämlich gar keiner in die Luft geht, weil nämlich gestreikt wird oder zu wenig Leute da sind. Also man hat es geschafft, innerhalb von 2,5 Jahren eine weltweite Mega-Reisekrise zu verursachen. Und wer nicht fliegen soll, der soll auch nicht Auto fahren. Und wie man sich das Leben des Menschen, der ja verchippt werden soll und im Gehirn verbunden werden soll mit Computern oder auch mit anderen Menschen, damit man sozusagen Gedanken lesen lernt, aber natürlich auf materieller, auf technischer Ebene. Wie man sich das Leben vorstellt, das hat das WEF auch veröffentlicht. Und zwar ist auch dies eine völlig neue Denkweise. Auch darum hat sich diese Autorin Yi gekümmert, Winnie Yi, die für das WEF arbeitet. Und die hat also gesagt, es soll auch neue Städte geben. Und die werden gerade gestaltet. Wie das Leben dann aussehen kann, das zeigt ein Werbevideo für die vom WEF beworbene saudische Smart City Neom. Und dieses Video werden wir euch auch in den nächsten Tagen einstellen. Ich habe da schon mal reingeguckt. Also da gibt es ein Teilprojekt von dieser Smart City, also einer künstlichen Stadt in Saudi-Arabien, die da aufgebaut werden soll. Und darin sollen, wenn es fertig ist, 9 Millionen Menschen leben in einer 170 Kilometer langen Glasfestung. Und da soll es auch keine Autos geben, sondern man wird da sozusagen zu Fuß unterwegs sein oder eben mit ganz bestimmten vorgegebenen Fortbewegungsmitteln. Es fände, wie es heißt, gerade eine Revolution der Zivilisation statt. Und da heißt es in dem Video, stellen Sie sich eine traditionelle Stadt vor und wie Ihr Fußabdruck gebündelt wird. Entworfen natürlich, um die Natur zu schützen und zu verbessern. Dieses Projekt, dieses Teilprojekt in dieser Smart City Neom in Saudi-Arabien heißt The Lines. Und das ist in 3 Dimensionen angeordnet, innerhalb von Nachbarschaften, die in 5 Minuten durchschritten sind. Reisen Sie von einem zum anderen Ende innerhalb von 20 Minuten, heißt es. The Line ist von weltweit führenden Architekten entworfen worden, ist 500 Meter hoch, alles verglast, 200 Meter breit, 170 Kilometer lang und hinter einer eleganten Spiegelglasfassade untergebracht, heißt es hier. The Line ist als Reihe einzigartiger Gemeinschaften entworfen worden, welche, wie der WEF sagt, gleichberechtigte Aussichten und unmittelbaren Zugang zur angrenzenden Natur bieten, im Herzen der wichtigsten Handelsplätze der Welt. Ihr seid aber dahinter Glasfassaden, nicht vergessen. Ein Ort, an dem Handel und Gemeinschaften gedeihen können. The Line ist die Stadt, die neue Wunder für die Welt hervorbringt. Andreas, du guckst so begeistert, soll ich dir deine Tropfen geben?
Man muss sich wirklich mal fragen, wie es möglich ist, dass man diese Form der Massenmenschenhaltung hier so deutlich formulieren darf. Das ist Massenmenschenhaltung. Und hier werden dann irgendwelche Luftschlösser gebaut, die natürlich nicht gehalten werden können. Denn wenn es heißt, du kannst raus in die Natur, aber ich bewege mich dann trotzdem unter Glas, dann bin ich nicht draußen in der Natur, sondern ich bin in irgendeinem unnatürlichen Bereich. Wo ist eigentlich die Frage gestellt, wie die Ordnung für diese Städte aussehen? Wer ist die Regierung? Und ist die Regierung dort mit drin oder steht die außerhalb und regiert die einzelnen Schläuche, wo die Menschen dann drin wohnen, diese Massentierhaltungen? oder Massenmenschenhaltungen? Das ist für mich eine interessante Frage. Und wie wird die Ernährung eigentlich gesichert? Wird das dann irgendwann so sein, dass man den Menschen sagt, okay, dann gibt es dann weniger Fleisch, irgendwann gibt es gar keins mehr, irgendwann gibt es auch weniger Gemüse, irgendwann gibt es nur noch die designte Nahrung, die dann der normalen Nahrung im Prinzip nachempfunden wurde, vom Geschmack her auf technischen Wege, bis man dann irgendwann wahrscheinlich Kraftfutter in irgendeinen Napf geschüttet bekommt, woraus man dann ohne Messer und Gabel dann rausfuttern kann, wie das jeder Hund dann auch macht. Was ist denn eigentlich die tatsächliche Vision, die dahinter steht? Und wer steuert das Ganze eigentlich dann, wenn es umgesetzt wurde? Oder sollen die Menschen das eigenorganisiert machen? Da steht doch einer drüber und sagt, wir sind die Herrenrasse. Das haben wir schon mal gehabt. Und Herr Harari, der sagt, wir sind quasi mehr oder weniger auf göttlicher Ebene anzuordnen und das andere sind die nutzlosen Fresser. Hier sehen wir das Modell, die nutzlosen Fresser kommen in eine Glasröhre und die Halbgötter stehen oben drüber und schütten ab und zu Futter rein.
Ja, man kann ja mal auch vielleicht an die Leute schreiben, ne, und sagen, das finden wir jetzt nicht richtig, was ihr da macht. Denn es ist ja offenbar so, dass sie tatsächlich zu glauben scheinen, dass sie das alles hinbekommen. Nun ist es so, also auch diese Sonnenverdunklungspläne, dieses Scopex-Modell damals, mit dem man da so Teilchen ausgebracht hat, das ist abgebrochen worden, der Versuch. Das ging nicht weiter, weil es doch immer mehr Wissenschaftler gibt, die dann sagen, das können wir nicht tun, das machen wir nicht. Und so wird natürlich auch hier der Widerstand größer und letztendlich wird es dazu nicht kommen können.
Das stimmt. Das Problem, was wir haben, ist, dass es kaum noch wirkliche Wissenschaftler gibt, die sterben aus, sondern abgerichtete Copy- und Paste-Experten. Das sind mehr oder weniger Ideologen, die abgerichtet werden und dann unter dem Label der Wissenschaft agieren. Das ist das eigentliche Hauptproblem. Echte Wissenschaftler leiden unter diesem Phänomen.
Und was natürlich klar ist, wenn wir von diesen Glasschläuchen, wie du es gerade richtigerweise bezeichnet hast, reden, was sie da so geplant haben, dann ist ganz deutlich, dass selbstverständlich der Mensch entrechtet werden soll, dass er selbstverständlich nicht mehr autark sein soll, dass er nicht mehr in seinen Garten gehen kann und sein Gemüse selber anbauen kann, denn die stellen sich das anders vor. Es heißt nämlich hier noch weiter in den Plänen, in einigen Vorhersagen für die Welt im Jahr 2030, also es sind noch 8 Jahre, du wirst nichts besitzen, du wirst glücklich sein. Was immer du auch haben möchtest, das wirst du mieten. Und es wird dir per Drohne geliefert. Heißt mit anderen Worten, das, was wir jetzt schon erleben, dieser Wechsel, dass wir nur noch online einkaufen, dass wir, oder nicht nur noch, aber immer weniger in die Stadt gehen, in ein Geschäft, mit Verkäufern reden, ein Einkaufserlebnis haben, danach ein Espresso trinken gehen oder ein Eis essen in der Eisdiele. Das sind so Dinge, die möchte man nicht. Ihr sollt nicht so eigen sein, eigensinnig, wir alle nicht. Und dann heißt es weiter, du wirst viel weniger Fleisch essen, ein gelegentlicher Leckerbissen, kein Grundnahrungsmittel zum Wohle der Umwelt und unserer Gesundheit. Ja, und du hast es vorhin gesagt, die Elite, die fliegt mit den eigenen Jets rum, die haben natürlich ihr gutes Fleisch, mit Sicherheit sehr ausgesuchte Fleischsorten, bestimmt auch keine gequälten Tiere. Und das Recht, was sie anderen verwehren, das gestehen sie sich selbst in vollem Umfang zu.
Man fragt sich vor allem bei der Geschichte, dass die im WEF sitzenden Akteure letztlich zu denen gehören, die momentan die gesamten landwirtschaftlichen Flächen aufkaufen. Wenn das Eigentum weg ist, wir reden immer von nichts wirst du besitzen, hier geht es nicht um den Besitz, hier geht es um das Thema Eigentum. Denn jemand, der etwas mietet, ist automatisch dann immer Schuldner und jemand anders ist der Gläubiger, der nämlich diesen Kredit dafür gibt. Denn Mieten ist nichts anderes als eine Art Versklavungsvorgang. Ich nehme mir Dinge, die ich brauche, und muss dafür ständig arbeiten, um es bezahlen zu können. Und wenn ich nicht mehr zahlen kann, zum Beispiel aufgrund Alters und Abnutzung, könnte man mir es jederzeit wegnehmen. Das heißt, das System ist weitaus größer. Aber das Problem, was ich sehe, ist, hat denn ein Bill Gates beispielsweise wirklich vor, sein gesamtes Land, was er gerade in den USA kauft, er ist der größte Landbesitzer der USA, vermutlich einer der größten der Welt, vielleicht ist er sogar der größte, will er das denn jetzt deshalb kaufen, um es dann anschließend wieder der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen? Und wer das glaubt, der wird wirklich selig.
Ja, also Das sind die neuesten Veröffentlichungen des WEF. Ich dachte, ihr könntet eventuell daran interessiert sein. Deswegen habe ich es euch gegeben. Bitte denkt auch daran, wie wichtig der geistige Widerstand ist. Der geistige Widerstand, den wir eben auch in den drei Bänden im Lichte der Wahrheit erfahren können. Wie können wir uns dem entgegenstellen? Wie können wir auf den äußeren Druck mit unserem inneren Druck antworten? Da hast du ja auch ganz gute Erläuterungen.
Ja, das ist ja mein typisches Beispiel, dass die täglichen Dinge, die uns hier so mehr oder weniger um die Ohren gehauen werden durch die sachliche Politik, manche glauben sogar, dass wir mehr oder weniger noch mit in dieses Horn mit reinstoßen und die Angst noch verstärken. Nein, das ist nicht der Fall. Wir sprechen darüber, um dann zu dem Punkt zu kommen, auf gar keinen Fall Angst zu haben. Angst entsteht durch diffuse, trübe Einwirkungen, die ich nicht zuordnen kann und die erdrücken mich. Und ich kann dieser Angst entgegenwirken, die mich erdrückt. Das sind dann die Menschen, die dann sagen, ich spüre eine innere Leere, ich komme nicht mehr dagegen an. Dann müssen sie gegen diesen Außendruck einen entsprechenden Innendruck hervorbringen. Und das geht durch ein aktives Seelengestalten, durch die Bewegung. Leben ist Bewegung. Und Bewegung heißt Reibung, Reibung heißt Wärme und Wärme heißt Ausdehnung und Ausdehnen heißt Druck, der nach außen dehnt. Das bedeutet, wenn ich uns vergleiche mit unserem Körper, wie gesagt, mit einem Marmeladenglas, welches ich zuschraube, ein leeres Marmeladenglas übrigens, und stelle das auf eine Herdplatte, dann wird das heiß und irgendwann platzt es. Was passiert dort? In diesem Glas entstehen Bewegungen der Moleküle, die aneinander reiben, dadurch immer wärmer werden, dadurch der Druck von innen größer wird und dann irgendwann das Glas auseinanderfliegt. Wenn wir das auf den Menschen übertragen und wir mit unserer Seele in die Schwingung kommen, in die Bewegung kommen, im Inneren, dann bekommen wir eine solch starke Gegenenergie gegenüber der Außenenergie, die auf unseren Körper drückt, damit wir dann einen Innendruck von innen nach außen kompensieren können. Und irgendwann kommt der Punkt, wo der Außendruck genauso stark ist wie der Innendruck, den wir von uns aus aufbauen. Und dann sagen wir nicht mehr, wir haben eine innere Leere, sondern wir sind jetzt ausgeglichen. Unsere Sprache gibt das schon her. Dieses Bild ist eben halt immer wieder für mich so ein schönes Bild, um sich vorzustellen, auch wenn ich manchmal irgendwie angeschlagen bin, um mich dann wieder in diese Bewegung zu bringen.
Ja, schön, dass du es nochmal erläutert hast, denn das sind die Aufgaben und Herausforderungen, die wir jetzt haben. Und wir haben es neulich im Abendgebet thematisiert, das Seelenarbeitsteam von Christopher Vasey, nämlich, dass wir nicht helfen, indem wir üble Gedanken den Widersachern schicken, sondern indem wir ihnen Lichtgedanken schicken. Vielleicht, also wenn auch bei ihnen eventuell nichts mehr zu retten ist, also ich denke mal bei einigen Figuren, über die wir hier geredet haben, da ist Hopfen und Malz verloren. Aber bei anderen vielleicht helfen da auch gute Gedanken, aber vor allem fällt etwas Destruktives, was wir gegen andere als Gedankenform hervorbringen, auf uns selber zurück. Das sollten wir unterlassen, sondern einfach auch wissen, das Gericht läuft. Es gibt einen Richter. Wir sind kein Richter über andere, sondern wir helfen, indem wir aufbauende, heilende Gedanken in diese Welt setzen.
Das ist so richtig, ja. Und ich erkläre ja auch immer wieder anhand einer Lupe, wie man die ganz normale Kraft, die im Äther schwingt, also in der Atmosphäre mitschwingt, in der wir leben, das ist ja unser Umfeld, das ist das Milieu, in dem wir uns bewegen. Und wir halten jetzt zum Beispiel bei diesen Sonnentagen eine Lupe auf trockenes Gras und wir sehen, das Gras entzündet sich. Das entzündet sich nicht durch die Lupe, sondern durch die Bündelung der Kraft, die sowieso in der Atmosphäre ist. Und diese Kraft, die nutzen wir natürlich auch für unsere Gedankenstrukturen. Und wenn wir Gedanken haben, die förderlich sind oder destruktiv, egal wie, die verlassen unseren Körper, unsere Gedanken, nämlich wie eine Blase in einem Comicbuch, wenn jemand spricht, in so einer Sprachblase. Und diese Blase, die trägt sich nach außen irgendwo in den Raum und trifft auf andere Gedankenblasen, die von anderen ausgegangen sind. Aber man hat immer noch eine Verbindung zu seinem ursprünglichen Gedanken. Das muss man sich so vorstellen. Und wenn dann diese Blasen nach dem Gesetz der Anziehung der Gleichart ihresgleichen suchen, irgendwo in den Raum, dann verbünden sie sich, sie bilden Cluster, sie werden stärker. Und diese sich verstärkende Energie, je nachdem, welches Gedanken gut oder schlecht dort gerade aufeinander trifft, verstärkt sich und geht auf den Urheber zurück. Und das bedeutet, dass wenn ich gute Gedanken ausstrahle, natürlich auch gute Gedanken zurückbekomme und wenn ich schlechte Gedanken habe, meine Situation der Depression und der schlechten Grundhaltung noch verstärken kann. Das kann man alles ganz einfach, nicht indem man irgendwelche göttlichen Kräfte hat, nein, aber indem man diese göttlichen Kräfte nutzt, die es eben gibt. Und wenn man das versucht zu beherrschen und zu üben, und deshalb lesen wir immer wieder im Lichte der Wahrheit, weil wir dort lernen, wie die Architektur der Schöpfung überhaupt aufgebaut ist und wie man die nutzen kann.
Ja, jetzt haben wir heute ein bisschen viel philosophiert, aber es ist Wochenende und ich denke mal, ja, es tut auch uns mal gut, denn wir haben natürlich noch ein paar aktuelle Themen und da gehen wir jetzt auch rein, Andreas. Die Nachrichten sind voll über die Thematik China-USA. Herr Biden, den man ja als Präsidenten der USA bezeichnet, der hatte gestern ein Telefonat mit dem Volksrepublikpräsidenten Xi Jinping. Und dieses Gespräch wird bezeichnet als Bemühung von Herrn Biden, die Kommunikationslinien zwischen USA und China aufrechtzuerhalten oder sogar zu vertiefen. Natürlich weiß man in den USA, dass die Chinesen und die Russen eng zusammenarbeiten. Inzwischen, das gefällt niemandem besonders gut. Man versucht da immer wieder diesen Machtwechsel aufzuhalten, über den du schon viel hier auch erläutert hast. Neue Weltordnung, davon spricht auch Russland, Herr Lavrov oder Herr Putin. Und in der Tat sieht es ja so aus, als ob sich da etwas vollzieht, was dem Westen gar nicht recht sein kann. Aber es gibt immer noch die Thematik Taiwan. Und also dieses Taiwan, das ist ja so das Zünglein an der Waage. Und Herr Biden, der hat also gerade in Bezug auf Taiwan betont, dass sich die Politik der USA nicht geändert habe und dass die Vereinigten Staaten einseitige Bemühungen, den Status quo zu ändern oder den Frieden oder die Stabilität in der Straße von Taiwan zu untergraben, entschieden ablehnen. Und wir wissen ja, dass es eine Reise von Nancy Pelosi gibt. Das ist die Sprecherin des Repräsentantenhauses. Die ist gerade auf oder in Taiwan. Und die chinesische Presse, die kocht vor Wut. Und es gibt auch ein paar Aussagen, die in den Staatsmedien Chinas veröffentlicht werden. Nämlich ein Zitat von Xi, der zu Joe Biden gesagt haben soll, wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich nur. Ich hoffe, soll er gesagt haben, die US-Seite kann das klar erkennen.
Na, wir merken jetzt also schon diese multipolare Selbstbewusstheit, die da jetzt auftritt. Und China, mit dessen Politik ich natürlich auch hadere, das muss man mal ganz klar sagen, in aller Form. Das ist aber letztendlich ein innerchinesisches Problem. Taiwan repräsentiert ja das alte China vor Mao Zedong. Das muss man an der Stelle noch mal wissen. Das heißt, Taiwan hieß ja früher China und wir dürfen dieses alte China Taiwan nicht vergleichen mit der Volksrepublik China, die ja aus dem Maoismus entstanden ist und jetzt in den Chiismus quasi übergegangen ist. Das ist wichtig. Und da stellt sich natürlich USA als Weltpolizei, als selbsternannte Weltmacht drüber und sagt, wir ordnen auch an der Stelle alles, nicht nur in der Ukraine und so weiter im Westen, sondern eben halt ganz im fernen Osten eben halt auch. Und man merkt natürlich jetzt auch, dass, ich sage ja mal, Joe Biden verkörpert in seiner Außenwirkung aus meiner Sicht hervorragend den Gesamtzustand der Vereinigten Staaten von Amerika. Das sehe ich ganz einfach so. Und natürlich ist Joe Biden, wenn man ihn sieht, in seiner gesundheitlichen, in seinem Zustand vermutlich auch sehr eingeschränkt in seinen Möglichkeiten, da überhaupt etwas zu sagen. Aber es stehen ja die entsprechenden Administrationen immer dahinter. Und das sind ja die wirklichen Entscheider. Die Vorzeigefiguren sowohl bei Xi als auch bei Biden sind aus meiner Sicht nicht diejenigen, die wirklich die Politik gestalten, sondern ministerial Administrationsdirektoren, die dort direkt hinterstehen. Und wir werden natürlich alle keine Zeugen sein, was dort wirklich besprochen wurde. Wir werden einfach mal abwarten.
Auf jeden Fall hat der Staatschef Chinas auch gesagt, er lehne die Unabhängigkeit Taiwans und die Einmischung externer Kräfte entschieden ab. Und Taiwan hat seine bisher größten Militärübungen vorbereitet, heißt es, da sich ja China über den Besuch von Frau Pelosi aufregt. Und die Spannungen sollen auch in der letzten Zeit zugenommen haben. Nämlich im Vorfeld hat Peking gewarnt vor diesem Besuch von Frau Pelosi. Die South China Morning Post zum Beispiel berichtete, dass Taiwan im Falle dieses Besuchs, und der ist ja nun eingetreten, den Zorn Pekings zu spüren bekommen würde. Und Peking wird wahrscheinlich den militärischen Druck auf Taiwan noch jetzt verstärken. Und zu diesen Maßnahmen heißt es in einem Artikel der britischen Daily Mail, zu den möglichen Maßnahmen gehört die Entsendung mehrerer Kampfflugzeuge über die Mittellinie, die die Straße von Taiwan trennt, sagt ein leitender Wissenschaftler der Denkfabrik National Policy Foundation. Und er weist darauf hin, dass dies beim Besuch des ehemaligen US-Unterstaatssekretärs Keith Krach in Taiwan im Jahr 2020 auf jeden Fall auch geschehen sei. Und als Frau Pelosi am Mittwoch, also vorgestern, bevor sie gefahren ist, nach den Plänen gefragt wurde, hat sie gesagt, aus Sicherheitsgründen äußert sie sich zu dem Fall nicht. Also man kann sagen, es sind die Kriegstrommeln und Säbelrasseln wie immer. Es ist nichts Neues, aber wir haben gedacht, dass wir es einfach mal der Aktualität halber mit reinnehmen, Andreas. Und aktuell ist auch eine Meldung von den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Die berichten nämlich über die öffentliche Forderung der türkischen Regierung, dass Amerika seine Armee aus Syrien östlich des Euphrats abziehen solle. Und man bezieht sich da wiederum auf Berichte der Hürriyet Daily News, einer türkischen Tageszeitung. Bemerkenswert ist ja dabei, dass der türkische Präsident Erdogan diesen Wunsch nach seiner Rückkehr von einem Treffen mit Herrn Putin und der iranischen Regierung in Teheran vergangene Woche artikulierte. Ist das eventuell eine Art Abkommen?
Es ist jetzt ganz schwierig, in dieser Gemengelage wirklich durchzukommen. Also die Aufforderung, dass die Vereinigten Staaten das syrische Gebiet komplett östlich des Euphrats abziehen sollen, ist schon eine ziemliche Aussage, zumal ja sowohl die Türkei als auch USA natürlich in der NATO sind. Also das ist schon komisch. Erdogan, der glaubt hier vermutlich zu erkennen, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, dass die USA über die Ukraine Waffenlieferungen, über die Schwarzmärkte auch Waffen an Kurdenorganisationen liefern würde, die man dann auch gegen die Türkei einsetzen könnte. Wir haben darüber gesprochen, dass USA Unmengen an Waffen liefert in die Ukraine, mehr als man dort braucht. Es gibt dort mehr Panzerabwehrraketen, als es überhaupt Panzer auf der gesamten Welt gibt. Man wundert sich, was das soll. Und offenbar der Schwarzmarkt von der Ukraine aus extrem floriert in alle Richtungen, Terrororganisationen und so weiter. Und Erdogan spricht von amerikanischen Unterstützung von Terrororganisationen. Er meint da mit Sicherheit die Kurden. Und der konkrete Vorwurf ist, also sie liefern Lastwagen mit Waffen und sie geben diesen Terroristen damit Unterstützung. Dann sagen sie aber, dass wir alle gemeinsam in der NATO im Kampf gegen den Terror zusammenstehen. Und da stellt sich die Frage, stehen wir wirklich zusammen? Das ist also der Vorwurf konkret von Erdogan. Und die Türkei bereitet ja nach eigenen Angaben, das kann man momentan sogar offen lesen, derzeit eine neue Militäroperation in Syrien vor, und zwar gegen die Kurdenmilizen im Norden. Das ist ja wirklich das Volk, welches sehr stark auch gebeutelt wurde. Außerdem ist das türkische Militär seit Wochen im nördlichen Irak ja aktiv, um dann gegen die PKK-Milizen zu kämpfen.
Jetzt mal ganz ehrlich, da kommt man kaum noch mit. Kannst du das vielleicht auch in einem etwas einfacheren Bild noch mal für uns strukturieren?
Ich versuche das. Das ist wirklich nicht ganz einfach, weil ich ja auch nicht die Details alle kenne. Es wirkt wirklich alles sehr chaotisch und man kann nur versuchen, dieses Geflecht dieser Informationslage, soweit es geht, zu entzerren. Denken wir an die Kritik meiner Lieblingsaußenministerin Annalena Baerbock, die sich über das Foto in Teheran ja tierisch aufgeregt hat, auf dem Raisi, das ist ja der Präsident von Iran, und Putin von Russland und Erdogan von der Türkei, die lächelnd nebeneinander standen bei diesem quasi informellen Gipfeltreffen vor 2 Wochen, glaube ich, war das ungefähr. Und die westlichen Strukturen erkennen immer mehr, und da sind sie natürlich aufgebracht, dass irgendwelche Bande hinter ihrem Rücken gespielt werden. Man muss sich klar machen, dass die Türkei als NATO-Staat die Ukraine zum Beispiel militärisch massiv unterstützt im Krieg gegen den Angreifer Russland. Und außerdem ist man auch am jüngsten Abkommen zur Sicherung der ukrainischen Getreideexporte beteiligt. Und sich dann mit so einem Foto dann ablichten zu lassen, wo Putin und Erdogan wie Freunde wirkend da sich die Hand geben, ist schon eine ungewöhnliche Situation, die den Westen nicht nur in Rage bringt, sondern auch verunsichert, weil man nicht weiß, was dahinter steht. Also die wirklichen Hintergründe dieser Entwicklungen könnten zeitnah nach außen treten. Ich habe da Vermutungen, kann und möchte da aber nicht drauf eingehen, weil es ist alles noch viel zu vage.
Ja, ich würde mal sagen, wir binden an dieser Stelle das Thema ab.
Das macht Sinn, ja.
Ja, also dieser Begriff abbinden, der hat es mir echt angetan. Anne Spiegel war das, jetzt ist mir der Name wieder eingefallen. Wenn jemand nur so kurz Bundesfamilienministerin sein darf und dann gleich über sich selber stolpert, vergisst man den Namen schnell, aber Spiegel und Spiegel, das passt ja auch. Also, wir haben dieses Thema hiermit abgebunden und öffnen die nächste Überraschungskiste. Und die lautet, das hat nämlich die Junge Freiheit berichtet, jetzt bricht auch Russlands Wirtschaft ein. Ja, und demnach würden die Sanktionen des Westens eben nicht nur die eigene Wirtschaft treffen. Auch Russland habe es jetzt mit voller Wucht getroffen. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Moskau brach das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 4,0% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ein. In den ersten 3 Monaten waren es noch 3,5. Nee, da war es noch gewachsen um 3,5%. Andreas, du hattest uns neulich gesagt, dass die Russen gar nicht so sehr betroffen seien.
Ja, natürlich ist auch Russland von den Sanktionen betroffen, denn dafür macht man sie ja. Die Frage ist immer nur, wer ist mehr betroffen? Derjenige, dem die Sanktionen gelten oder derjenige, der die Sanktionen inszeniert? Das Minus in Russland wird, und das wird hier nicht deutlich genug herausgearbeitet, durch die boomenden Rohstoffgeschäfte natürlich stark abgefedert. Das muss man auch ganz klar sagen. Die sind natürlich auch eingepreist. Der Trend insgesamt ist aber auch in Russland negativ. Hatte die Wirtschaftsleistung im April noch 2,8% abgenommen, dann waren es im Mai schon 4,3, im Juni waren es aber mit 4,9% schon die Höchstwerte erreicht.
Also vielleicht mal eine andere Zahl. Russland hatte zuletzt ein Haushaltsplus von umgerechnet 23 Milliarden Euro für das erste Halbjahr vermeldet. Die Inflation liegt bei rund 17%. Wie passt das denn zusammen?
Ja, das passt ganz gut zusammen. Also die Inflationsrate mit den 17%, die muss man natürlich auch dann ins Verhältnis setzen zum Zinsniveau. Wenn wir uns beispielsweise, ich gucke mal gerade hier mal ganz kurz rein, wir haben eine Inflationsrate, die im Februar 2022 noch 9,15 war. Dann kam die kriegerische Auseinandersetzung, dann ging es steil nach oben, liegt zurzeit bei ungefähr etwas um die 17%. Das stimmt. Aber man darf nicht vergessen, dass in derselben Zeit natürlich auch das Zinsniveau gestiegen ist, nämlich von 9,5 auf ungefähr 20%. Und das bedeutet, dass die Leute durch ihre Kapitalanlagen zumindest so viel Zinsen wieder bekommen, dass diese Inflationsrate wirklich abgefedert wird. Also man muss hier feststellen, dass die Ausgangspunkte maßgeblich sein sollten, um sie auch wirklich zu vergleichen, indem man wirklich keine Äpfel mit Birnen vergleicht, um die Entwicklung besser einordnen zu können. Im Jahr 2020 zum Beispiel hat die deutsche Vorzeigewirtschaft ein Minus Bruttoinlandsprodukt, die deutsche, von knapp 5% gehabt, während Russland in Klammern nur 3% Verfall hatte. Das heißt nochmal, in Deutschland, der Vorzeigewirtschaft, ist die Wirtschaft 2020 um 5% gefallen, in Russland in Klammern nur um 3%. Das hing natürlich auch mit den ökonomievernichtenden Pandemie-Maßnahmen zusammen. Was man hier erkennen muss, ist, die deutsche Wirtschaft ist also im Jahr 2020 um 40% mehr eingebrochen als Russland. Dementsprechend muss man natürlich auch die Rückgänge in Russland im Vergleich mit der westlichen Welt heute anders bewerten, als nur so, indem man zwei Zahlen nebeneinander stellt. Das ist wichtig. Die russische Ausgangslage, die war einfach höher vom Niveau her. Und da fällt es nicht so ins Gewicht, wenn dann eine prozentuale Abstufung erfolgt. Wenn wir dann dazu noch sehen, dass die relevanten Branchen in Russland ja extrem gut laufen, dann wird es noch klarer. Denken wir jetzt an die Rekordernten zum Beispiel, an Getreide in Russland. Oder die günstige Situation aufgrund der Rohstoffe, dass im Winter zum Beispiel die Erfrierungsgefahr bei den Menschen eher gering als in Europa einzuordnen ist. Das sind in der Krise extrem wichtige Faktoren. Nicht nur irgendwelche Indizes von Aktien oder von Unternehmen, die man bewertet, sondern auch, wie steht das Volk dort in der Wirtschaft und ist von der Versorgung eben bedroht oder eben nicht bedroht. Und das muss man dann gegenüberstellen.
Sind denn das statistisch gewollte Mittel, um ein bestimmtes Bild zu russischen Lage zu erzeugen?
Nein, das kann man gar nicht mal sagen, denn die Zahlen, die scheinen ja richtig zu sein. Ich habe sie nicht nachgerechnet, aber ich gehe davon aus, dass sie schon stimmen. Aber es ist eine Frage der Interpretation der Medien. Man kann durchaus richtige Zahlen nehmen, aber trotzdem ein völlig verschiedenes Bild erzeugen. Ich will mal ein typisches Beispiel für die Statistiker nennen. Wenn beispielsweise die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften wieder feilschen um Erhöhung der Kosten, dass man sagt, wir wollen also beispielsweise mehr Gehälter durchsetzen für die Mitarbeiter. Dann argumentieren die Gewerkschaften zum Beispiel mit dem Argument und sagen, wir wollen einen ordentlichen Schluck aus der Pulle, das ist so ein Standardsatz, und wollen meinetwegen eine Gehaltserhöhung von 7%. So, mit der Argumentation, und jetzt kommt's, dass die Unternehmergewinne im letzten Jahr zum Beispiel um 100% gestiegen sind. Jetzt kommen die Unternehmerverbände dagegen und sagen, wir können diese 5% nicht zahlen, weil im letzten Jahr die Gewinne des Unternehmens nur um 1% gestiegen sind. Und das war schon sehr dünn. Jetzt steht man als Laie da und sagt, Moment mal, der eine sagt 1% gestiegen und der andere sagt 100% gestiegen. Das ist ja doch eine ganz ordentliche Rundungsdifferenz. Aber beide haben trotz alledem recht, wenn man sie erstmal hinterfragt, von welchen Zahlen geht man aus. Wenn das Unternehmen zum Beispiel aus Gewerkschaftssicht im vorvorigen Jahr 1% Gewinnmarge gemacht hat, auf den Kapitaleinsatz, es ist eine sehr dünne Gewinndecke mit 1%. Wenn diese dünne Gewinndecke sich im letzten Jahr erhöht hatte auf 2%, dann ist es um 1% gestiegen, nämlich von 1 auf 2, so würden es die Arbeitgeber beschreiben, oder um 100% ist es gestiegen aus Sicht der Gewerkschaften, weil 2 doppelt so viel sind wie 1. Also hier merkt man, wie man mit Zahlen operieren kann und kann das Gefühl geben, nach dem Motto, die einen, die wollen sich die Tasche vollstopfen und die anderen sagen das von dem jeweiligen Gegner auch. So wird Statistik gemacht und interpretiert.
Vielen Dank. Auch hier schlage ich vor, wir binden ab und kommen. Ich höre jetzt damit wieder auf, aber heute hat es mich gerade gepackt. Andreas, die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland. Ja, da hat man sich zusammengetan, hat gesagt, jetzt zeigen wir es den Russen richtig. Jetzt gibt es aber Gegenstimmen, die sagen, so einfach ist das nicht, denn es gibt Gefahren, diese EU-Sanktionen gegen Russland sollen gegen EU-Recht verstoßen. Und wer hat das gesagt? Das hat ein Sanktionsexperte geäußert. So was gibt es auch. Wusstest du das? Das ist Sanktionsexperte?
Nein, wusste ich nicht, aber sind alles Experten.
Aber ich meine, wenn wir in einer Zeit von Sanktionen leben, muss es dementsprechend natürlich auch schnell Wissenschaftler und Experten geben. Also der sagt auf jeden Fall, die Oligarchen könnten klagen und das auch mit Erfolg, als die Europäische Union gestern, das war ja das 7. Sanktionspaket, durchgewunken haben, stand ein Thema im Fokus, das Verbot von Goldimporten aus Russland. Und wer sich den Beschluss, nein, eine Woche ist es her. Wer sich den Beschluss genauer anschaut, stößt auf die entscheidende Neuerung, die eine massive rechtliche Schwachstelle birgt, heißt es, und der EU womöglich noch Probleme bereiten könnte. Also, zum ersten Mal verlangt die EU, dass gelistete Personen ihr gesamtes Vermögen innerhalb der EU-Gerichtsbarkeit gegenüber der zuständigen nationalen Behörde offenlegen. Das hat die EU vergangene Woche in einer Pressemitteilung geschrieben und bezog sich damit auf Artikel 8 der überarbeiteten Verordnung. Und der besagt nach einer Veränderung nun, dass sanktionierte Personen, zum Beispiel russische Oligarchen, verpflichtet sind, alle Vermögenswerte an Behörden zu melden. Die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung wird als Verstoß gegen das EU-Sanktionsrecht behandelt, mit den entsprechenden Folgen nach den nationalen Rechtsvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten einschließlich strafrechtlicher Folgen. So vereinfacht bedeutet das, Oligarchen müssen genau das offenlegen, was typischerweise Gegenstand von Strafverfahren wegen Sanktionsverstößen wird. Wo liegen, seit wann liegen, wo welche Vermögenswerte? Diese Sanktionsverstöße sind schwere Straftaten. Und die Sanktionierten werden gezwungen damit, den Behörden bei den Ermittlungen und Nachforschungen zu helfen. Und so werden sie indirekt gezwungen, eigene mögliche Straftaten offenzulegen. Und daran gibt es Kritik.
Ja, das ist die juristische Situation, dass man die Aussage verweigern kann, wenn man sich damit selbst belasten würde. Jeder Polizist kennt das. Das muss er nämlich machen zur Rechtsaufklärung, wenn er ein Verhör macht, dass er nicht sagen muss, was ihn oder unmittelbare Verwandte belasten würden. Und genau das steht dahinter. Ich stelle mir mal umgekehrt vor, es würde ein Gesetz in der EU stattfinden, dass jeder amerikanische Philanthrop sich dermaßen ausweisen müsste und nicht nur der russische Oligarch. Ich glaube, da wäre der Schrei und die Diskussion eine komplett andere und hier wird die Doppelmoral ganz deutlich.
Ich sage euch jetzt, wie der Sanktionsexperte und Rechtsanwalt heißt, Viktor Winkler. Das ist übrigens ein Beitrag vom ZDF hier. Und Winkler sagt, die EU setzt leider ihre teilweise dilettantische Sanktionspolitik fort. Dieser Passus verstößt massiv gegen das EU-Recht. Und jetzt, was er sagt, klingt wirklich logisch. Er ist ein eklatanter Verstoß gegen die durch die EU-Grundrechtecharta und auch durch die Menschenrechte garantierte Selbstbelastungsfreiheit. Genau, niemand darf staatlich gezwungen werden, sich in einer Weise zu äußern, die ihn oder sie typischerweise strafrechtlich belastet.
Also wieder typischer Durchwurstelpragmatismus im Rahmen der EU. Nun hat man in der EU natürlich auch nicht den Wert darauf gelegt, völkerrechtliche Experten zu haben, die das Recht der Menschen vor allem im Fokus hat, sondern vor allem Juristen im Bereich der privatrechtlichen Vertragsgestaltungen, um die Lobbyisten mehr oder weniger zu schützen gegen Einflussnahme durch das Volk oder durch die Politik. Das ist ein ganz klares Indiz dafür.
Was auch deutlich wird, immer mehr Personen oder auch Institutionen kritisieren die Sanktionen gegen Russland. So, ich nenne euch mal ein paar Beispiele. Hier ist eine Chefsvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen. Sie heißt Gertrud Traut und hat in ihrem aktuellen Newsletter geschrieben, die Strafmaßnahmen schadeten Deutschland und der ganzen Welt mehr als jenem Land, gegen das sie gerichtet seien. Frau Traut, die den Posten bei der Staatsbank seit 17 Jahren innehat, vertritt die Auffassung, die Auswirkungen des Krieges und der Sanktionen auf die russische Wirtschaft seien viel geringer als zunächst erwartet. Einerseits sei das von Putin regierte Land gut auf den Krieg vorbereitet gewesen und andererseits sei es in der Welt weniger isoliert als erhofft.
Ja, und da hat Frau Traut natürlich völlig recht. Sie ist übrigens nicht eine Volkswirtin der Bank, der Landesbank, sondern die. Es gibt nur eine Chefvolkswirtin dort und sie hat das genau richtig erkannt. Und Volkswirte, die sich dann irgendwann auch mit dem Thema Geld und Geldmengenpolitik beschäftigen, die bekommen dann ja plötzlich auch einen anderen Durchblick. Ein typisches Beispiel ist Professor Bernd Senf, den ich sehr gut kenne und schätze, der nimmt nämlich auch in seiner Volkswirtschaft in einer Blase in Modellen gearbeitet hatte, das auch unterrichtet hatte und dann irgendwann durch Einflüsse wie Margaret Kennedy und wie sie alle hießen, sich mit dem Thema Geldmengenpolitik beschäftigt haben und diese Zusammenhänge erkannten. Und das ist auch das, was die Frau Traut hier eindeutig erkennt. Und das belegt auch nochmal so ein bisschen unsere Einordnung, die wir jetzt gemacht haben, bezüglich der russischen Wirtschaft, die angeblich gerade zusammenbricht.
Ja, sie begründet es auch. Sie sagt, die Industrieproduktion Russlands sei zwar, wie du es auch gerade schon gesagt hast, im April eingebrochen, aber nicht so stark wie in der globalen Finanzkrise 2009. Die Verknappung von Importgütern habe Russland nicht so destabilisiert wie erwartet. Vielmehr habe sich die Pro-Putin-Stimmung noch verstärkt. Und das ist eben auch ein Punkt. Immer mehr Bürger, die melden sich und sagen, sie sind damit nicht einverstanden. Es gibt auch Widerstand bei den deutschen Handwerkern. Die haben nämlich jetzt protestiert gegen ihren eigenen Verband, den Zentralverband des deutschen Handwerks, und betonen, dass die Kriegs- und Sanktionspolitik der Bundesregierung in ihrem Gewerk auf breiten Widerstand stößt und dass sie nicht damit einverstanden sind, dass das Handwerk, also dieser Zentralverband, seine allgemeinpolitischen Äußerungen zum Ukraine-Konflikt auf alle ausbreitet. Der Präsident des ZDH, des Zentralverbandes, hatte in einem Gespräch mit der dpa die Sanktionspolitik der Bundesregierung unterstützt. Dies könne er aber nicht im Namen aller Handwerker tun, sagen sie in ihrer Erklärung. Und wörtlich heißt es in der Mitteilung, bereits Mitte Juni hatte die Kreishandwerkerschaft Anhalt-Dessau-Roßlau einen offenen Obermeisterbrief veröffentlicht, in dem sich das lokale Handwerk deutlich gegen den Krieg als Mittel der Politik und gegen Waffenlieferungen positioniert. Und in diesem Brief sei deutlich gemacht worden, dass die Wirtschaftssanktionen den russischen Angriffskrieg nicht beeinflussen und gleichzeitig aber die heimische Wirtschaft und Bevölkerung massiv treffen. Und die bekam auch Unterstützung von der Kreishandwerkerschaft Harzbode, die ebenfalls offene Briefe an politisch Verantwortliche geschrieben hatte, unter anderem an Bundeskanzler Scholz und den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Haseloff.
Ja, diese Kreishandwerkerschaften verstehen eben halt doch mehr davon als die, die oben am grünen Tisch sind, weil diese Kreishandwerkerschaften natürlich mit der Praxis konfrontiert sind und wissen, wie es gerade läuft. Und wenn man dann eben halt selber mehr oder weniger vor dem Absturz steht, dann tröstet es einem nicht, wenn der andere, den man sanktioniert hat, ein paar Blessuren nur hat, während man selbst eben pleite geht. Vielleicht nochmal zum Vergleich. Wenn wir beide jeweils 100 Euro bei der Börse angelegt haben und du verlierst 50 Euro an der Börse und ich verliere 10 Euro an der Börse, dann bringt es dich relativ wenig weiter, wenn du dann feigst und sagst anschließend, haha, du hast ja 10% verloren, hahaha. Ja, anschließend stehe ich mit 90 da und du nur noch mit 50 und wir hatten vorher beide den Gleichstand. Und das ist das Wichtige, wenn zum Beispiel durch diese Sanktionen die gesamte Ökonomie runterfällt, dann ist derjenige am meisten betroffen, bei dem am meisten im Prinzip tatsächlich der Abfall sich auswirkt, weil zum Schluss der Kuchen kleiner wird, insgesamt der Weltwirtschaftskuchen, und der weniger verloren hat, der hat zwar verloren, aber sein Kuchen wird vom Gesamtanteil dann größer, also sein Kuchenstückchen, wenn man das so sehen will, sein Marktanteil.
Sehr schön erklärt, Andreas. Ich möchte noch weiter in diesem Handwerksäußerungen bleiben, denn hier wird auch geäußert in diesem Brief, dass die derzeitigen Sanktionen gegen Russland die Existenz vieler Handwerksbetriebe gefährdeten. Als Beispiel wurde genannt das Bäckerhandwerk. Sowohl die Energie als auch die Rohstoff- und Verpackungspreise hätten sich enorm verteuert. Ein normales Brötchen müsse somit für 70 Cent verkauft werden. Die Kunden seien aber nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und einen ähnlichen offenen Brief veröffentlichte Mitte Juli laut dem MDR auch die Kreishandwerkerschaft Leipzig. Auch der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Schuhmacherhandwerks hat diesen Brief mit unterzeichnet. Und es wird am Ende gesagt, das hat übrigens die Berliner Zeitung veröffentlicht, diesen Artikel, die Handwerker fordern die Unterlassung dieser Aussagen durch den ZDH, also ihre zentrale Stelle. Wörtlich, das Handwerk ist friedlich, das Handwerk ist fleißig Und das Handwerk ist vernünftig. Die Handwerker fordern von der Bundesregierung diplomatische Bemühungen und diplomatisches Geschick, um eine friedliche Lösung zu erreichen. Die Handwerksorganisationen werden aufgefordert, sich hinsichtlich ihrer Äußerungen an die gesetzlichen Regeln zu halten und den Eindruck zu hinterlassen, das gesamte Handwerk stünde hinter dem blinden und einseitigen Kriegs- und Sanktionskurs der westlichen Staaten. Sehr deutliche Worte.
Ganz klare Worte, und die tun natürlich auch gut. Das ist der Unterschied nämlich zu den großen Konzernen, die direkt mit den Politikern und den darüber strukturierten Organisationen der eigentlichen Führung in Verbindung sind, wo man dann auch mit den großen Konzernchefs in unmittelbarer Form zusammenarbeitet. Hier bei den Kleinen geht das schwieriger, denn jeder Handwerker ist ein eigener Kopf, und ein Handwerker mit einem kleinen Betrieb ist ja nicht irgend nur eine Figur in einem Bereich, kein Buchhalter oder kein Manager oder was auch immer, sondern er ist alles zusammen. Er ist Marketingstratege, er ist im Prinzip derjenige, der das gesamte Unternehmen ausrichtet, er ist der Mann, der auch wirklich den Wareneinkauf macht, den Verkauf, die Kalkulation, Steuerberatung selber steuert und so weiter. Das heißt, das sind eben halt Unternehmer. Und Unternehmer kommen von Unternehmen, nicht von Unterlassen. Und das ist der Unterschied zu den großen Konzernen. Da sitzen irgendwelche Figuren drin, irgendwelche Funktionäre in einer Position, und derjenige, der in der mathematischen Abteilung der Buchhaltung sitzt, der weiß manchmal gar nicht, was das Unternehmen überhaupt produziert und was die überhaupt machen. Und genau deshalb haben wir bei den kleinen Betrieben auch noch einen logischen Menschenverstand, der dann noch immer wieder nach außen tritt.
Also es gibt Widerstand auf breiter Front. Es gibt nämlich jetzt auch einige Kommunalpolitiker in Deutschland. Hier in dieser Meldung, die kommt, sage ich euch auch gleich, woher wir die haben. Das sieht aus nach den deutschen Wirtschaftsnachrichten, und so ist es auch. Und hier wird berichtet, dass Kommunalpolitiker von der Insel Rügen in einem Schreiben an die Landes- und an die Bundesregierung die Nutzung der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 vorgeschlagen haben. Dieser Brief liegt der deutschen Presseagentur vor. Der ist von 7 Bürgermeistern unterschrieben. Und wie der Sassnitzer Bürgermeister Franz Kracht am Mittwoch, also vorgestern, gegenüber der dpa schrieb, hätten es nachträglich noch mehrere weitere Gemeinden unterzeichnet. Auch der NDR hatte darüber berichtet. Und es gehe nicht darum, Nord Stream 2 auf Krampf wieder zu aktivieren. Vielmehr gehe es um dauerhafte Energiesicherheit. Wenn es technische Schwierigkeiten gäbe, diese etwa über die Pipeline Nord Stream 1 zu gewährleisten, müsse man eben neue Wege finden. Und das sei Nord Stream 2 als gute Möglichkeit. Ja, und das ist natürlich etwas, was bei Herrn Habeck oder Anton Hofreiter oder Frau Baerbock nicht sehr gut ankommen wird.
Naja, das sind eben halt Machtideologen, die vor allem nur eines im Kopf haben, nicht nur an der Krippe zu sitzen, sondern in ihrem Wahne, das kann man ja gar nicht anders bezeichnen, denn sie reden hier über Menschenleben und richten auch über Menschen, indem sie sagen, der Putin macht jetzt die Nord Stream 2 nicht auf, kommt gar nicht in Frage. Und daran erkennt man einfach auch die Realitätsferne, die da eintritt. Das ist das Hauptproblem aus meiner Sicht. Und was macht es denn für einen Unterschied, ob das Gas aus Nord Stream 1 oder aus 2 kommt? Das sind nur noch Prinzipienreitereien. Wir reden da oft drüber. Und ich sage euch, das wird immer größer werden, die Fläche der Leute, die Gruppe der Leute, die fordern und sagen, wir lassen uns nicht mehr für dumm verkaufen. Wir sind gefährdet. Die Wirtschaft bricht gerade zusammen. Die gesamte Situation der Versorgung bricht zusammen. Die Menschen haben irgendwann keinen Strom mehr in den Krankenhäusern und sind hochgradig pflegebedürftig. Und es gibt dann eventuell bei einem Blackout keine Möglichkeiten mehr, das zu steuern. Also ganz ehrlich, ein sauberes Stromnetz aufzubauen und zu halten, ist eine der einfachsten Sachen der Welt, wenn man mit entsprechenden Experten läuft. Und ich kann hier nur noch einen dramatischen Vorsatz reininterpretieren. Man will es einfach nicht. Und das kommt dann direkt aus Berlin. Und das kotzt einen natürlich irgendwann an, wenn man das jeden Tag hier untersucht.
Ja, dieses Schreiben ging unter anderem an die Schweriner Staatskanzlei, aber auch direkt an deinen Lieblingssuperminister Robert Habeck, in diesem Fall ins Wirtschaftsministerium. Und mit Blick auf den Angriff Russlands heißt es, man verurteile auf das Schärfste dieses Kriegsgeschehen. Dennoch gelte es abzuwägen, wie groß die Schäden für die Bevölkerung und die Wirtschaft in der eigenen Region werden könnten. Und es gibt ein wörtliches Zitat, das lautet: Wir sind der Meinung, dass der von der Bundesregierung eingeschlagene Weg, sich von den Energieträgern Russlands zu trennen, nicht der richtige ist. Um die Energiesicherheit, insbesondere die Versorgung mit Gas, ausreichend zu gewährleisten, empfehle man zusätzlich zu Nord Stream 1 die Nutzung von Nord Stream 2. In dem Papier ist die Rede von Sorgen angesichts der Planungen der Bundesregierung zur Gasversorgung und der dafür notwendigen Infrastruktur. Und derzeit geplante Alternativen gingen mit enormen Kosten und Zeitaufwand einher. Der geplante Ausbau der Windkraft wird hier auch kritisiert. Und ja, es gibt also eine ganze Menge Unterschriften unter diesem Brief. Du hast es gerade gesagt, das ist das Gute, dass sich jetzt immer mehr melden. Allerdings muss ich auch eine Sache an dieser Stelle schon bemerken. Wenn ich daran denke, an diesen Mitarbeiter des Bundeswirtschaftsministeriums, als Seehofer noch in Amt und nicht Würden war, kann man in diesem Fall wirklich sagen, Stefan Kohn, da hätte man schon wach werden müssen. Da hätten viele schon aktiver werden müssen, als man anfing, die ganzen Gewerke stillzulegen, wegen diesmal Isolation, Quarantäne, Ansteckungsgefahr und so weiter. Und Herr Kohn hat damals in diesem Papier, das mit echten Experten hergestellt wurde, gewarnt aus dem Wirtschaftsministerium heraus und hat gesagt, wenn ihr das macht, bricht hier alles zusammen. Nun ist es der Krieg als Ursache, aber der Plan, es sieht doch aus, als ob man das erreichen möchte.
Ich meine, wenn ich jetzt 20 Jahre zurückgehe, 25 Jahre zurückgehe, dann lässt es sich ja wie ein Faden, den man herauszieht aus dem Sumpf, kann man diesen Faden zurückgehen und verfolgen und man sieht, wie ein Zahnrad ins andere eingegriffen hat, um genau diesen Zustand, den wir heute haben, zu bekommen. Das ist nicht nur einfach irgendwie gegeben von oben oder gegeben durch Zufälle oder durch Inkompetenz. Nein, inkompetent sind diejenigen, die es vielleicht verkünden oder die in irgendwelchen großen Funktionen in der Politik da ihr Unwesen treiben. Aber die Strategien, die dahinter stehen, sind von langer Hand geplant. Das ist nun wirklich mittlerweile überhaupt nicht mehr wegzuleugnen. Das geht einfach nicht mehr. Und wer das sagt, der ist ja wirklich ein Realitätsleugner und kann sich nicht hinstellen und sagen, also das konnte keiner ahnen. Es ist wirklich lächerlich.
Ja, und es ist tatsächlich so, wir haben unsere Sendung angefangen mit dem WEF. Und im Prinzip, wenn wir jetzt über solche Pläne sprechen, dann läuft das ja nahtlos Zahnrädchen in Zahnrädchen und so lange, bis es eben nicht mehr läuft. Und das wird passieren. Wir werden das erleben. Viele von uns werden diesen Wechsel, den wirklichen Wechsel erleben, wenn eben diese Pläne nicht mehr weiter durchzuführen sind. Es ist immer wieder schwer verschmerzbar, wenn man beobachten muss, dass eben auch das Land, in dem man dann selber lebt, irgendwie an diesem merkwürdigen Strang mitzieht. Aber gut, wir sitzen jetzt mehr oder weniger alle im selben Boot. Es ist ein weltweites Thema, eine weltweite Agenda. Und wir bleiben trotzdem im Gottvertrauen, denn so kommen wir durch.
Krisen sind Herausforderungen und wir nehmen die Herausforderungen an.
Bis später.
Bis später. Ciao, ciao.